Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallo. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Podcast-Folge Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 17.05.2024. Wenn ich rausschaue, fällt mir das Lied von Max Werner ein, Rain in May. Draußen schüttet es wie mit Eimern. Dennoch ist die Saison voll am Laufen. Und ich werde euch nachher ein paar Reviews von meinem letzten Rennen auf Mallorca geben. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin niedergelassener Arzt in Satteldorf, Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportmedizin. Außerdem seit einigen Jahren Anti-Doping-Beauftragter der Deutschen Triathlon-Union. Mache selbst Triathlon seit 85, davor war ich Mittelstreckenläufer, habe insgesamt rund 30 Ironman gefinisht, davon dreimal in Kailua Kona. Also Sport ist mein Leben. Doktorarbeit habe ich in der Laktatkinetik gemacht, Laktatdiagnostik. Wir behandeln hier im Podcast vorwiegend sportmedizinische, aber auch medizinpolitische Themen. Allgemein, damals ist die Idee zum Podcast entstanden, weil ich eigentlich ein paar Anekdötchen aus der Praxis hier loswerden wollte. Aber naja, es macht zwar super Spaß, der Beruf des Arztes, aber so viele lustige Geschichten kommen halt doch nicht vor, dass da alle zwei, drei Wochen eine Podcast-Folge gefüllt werden können. Wie gesagt, heute gibt's am Schluss einen Rückblick auf mein Rennen auf Mallorca vom letzten Wochenende. Das ist der Ironman 73 Alcudia und welchen Impact das Ergebnis des Rennens auf meine restliche Saisonplanung hat. Das Hauptthema heute ist das momentan in aller Munde das Zone 2 Training. Ich habe es erstes Mal im Podcast gehört, also auf YouTube gehört, als um die Trainingsweise eines guten Radfahrers ging. Mittlerweile gibt es massig Beiträge zum Thema Zone 2. Und ich wollte einfach mal recherchieren, worum geht's da? Ist es das was ganz Neues oder hätte mich doch jetzt eigentlich erstaunt, dass in der Sportwissenschaft so viele vielleicht neue Dinge da existieren, die elementar bahnbrechend sind? Oder ist es wie so oft, dass einfach ein alter Schuh wieder neu aufgefrischt wurde? Aber, wie gesagt, bildet euch selbst später da eine Meinung drüber. Ich selbst kann nur sagen, dass nach Recherche, nach dem Zone 2 Training, ich eigentlich schon so ein bisschen enttäuscht war, weil ihr werdet sehen, ich nehme es vorweg, so richtig super neu ist da eigentlich gar nichts. Mit meinem alten Kumpel Michael habe ich seit 30 Jahren führen wir Laktattests durch und haben eine ganz große Erfahrung an Reaktionen, wie Sportler auf bestimmte Trainings reagieren. Denn der Haken aller medizinischen oder trainingswissenschaftlichen Studien ist, dass wir Studien, das ist eigentlich die Rekrutierung von Probanden. Wir haben oftmals Sportstudenten, andere Studenten, Freiwillige, Freizeitsportler. Ganz, ganz selten haben wir Leistungssportler. Und mir sind eigentlich gar keine Studien bekannt an Hochleistungs-Weltklasse-Sportlern, sodass viele Studien, ich würde vielleicht sagen, vielleicht sogar alle Studien mit einer ganz großen Vorsicht zu genießen sind. Denn diese gelten dann wirklich nur für dies entsprechende Klientel. Und deshalb empfehle ich euch, wenn ihr euch einem Trainer zuwendet, dass ihr immer auch schaut, hey, nach welcher Methode trainiert er? Was ist vor allem die Erfahrung des Trainers? Hat er eine Expertise? Da muss es nicht immer darum gehen, dass er irgendwelche Weltrekordler oder Spitzenathleten mitbetreut hat, sondern schlussendlich geht es darum, wie ist die Erfahrung? Kann er euch da abholen, wo er steht, und kann er vor allem auch begründen, warum er bestimmte Trainingsinhalte euch zum Abarbeiten gibt. Ich möchte heute, wie gesagt, über die Zone 2 Training sprechen. Vorab geht es eigentlich um sportliches Training im Allgemeinen, und da packe ich mal ganz olle Kamellen aus, nämlich vom guten alten Manfred Letzelter, bei dem habe ich ja von aus diesem Buch mussten wir tatsächlich in meinem Sportabi noch lernen. Lang, lang ist sehr back to the 80s sozusagen, aber diese Trainingsprinzipien, die haben sich eigentlich komplett bis heute, ja, durchgehalten und haben heute auch noch Bestand und ihre Wichtigkeit, weil natürlich in der Physiologie sich eigentlich gar nicht so riesig viel geändert hat, schlussendlich eigentlich gar nichts geändert hat. Lediglich die Herangehensweise an die verschiedenen Trainingsinhalte sind unterschiedlich. Und dieser Manfred Letzelter hat einfach verschiedene Trainingsprinzipien dargestellt und die möchte ich mit euch einfach mal jetzt nach und nach durchgehen, bevor wir dann verstehen, warum überhaupt Zone-2-Training momentan en vogue ist, was es überhaupt bedeutet und was akzentuiertes Training ist. Also einer der Trainingsprinzipien ist das Prinzip der Trainingswirksamkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, dass ein Training wirken muss. Es muss den Körper aus der Homöostase, aus dem Gleichgewicht herausholen und ihn dann zur Anpassung zwingen. Das ist eigentlich der Grundprinzip des Trainings. Denkt immer dran, das frage ich ganz oftmals, warum trainieren wir? Wir trainieren schlussendlich deswegen, um primär erstmal langsamer zu werden, um uns zu erschöpfen. Da werdet ihr sicherlich jetzt den Kopf schütteln und sagen, was soll das denn für ein Nonsens? Klar, wenn ich die Leistungsfähigkeit zum Beispiel eines Fußballers vor dem Spiel teste, dann ist die ganz anders und viel besser, als wenn ich die nach dem Spiel teste, wo er einfach erschöpft ist. Das heißt, die einzelne Trainingseinheit, die macht uns erstmal schwächer, zwingt den Körper aber dann zur Anpassung. Und in der Summe der anhaltenden, der verschiedenen Trainingseinheiten kommt es dann zur Performance-Verbesserung. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Prinzip vom Manfred Letzelter, das ist dieses Prinzip der Progressivität. Das bedeutet einfach, dass Training möglichst progressiv gestaltet werden soll. Es macht überhaupt keinen Sinn, immer die gleiche Runde im gleichen Tempo zu laufen. Dann ist spätestens nach 4 Wochen eine Anpassung erfolgt und es kommt sogar im besten Fall zu einem Leistungsrückgang, obwohl ihr euer Training gleich behaltet. Mein alter Lauftrainer hat immer gesagt, ihr müsst bei jedem Training eigentlich immer einen unterschiedlichen Untergrund haben. Mal Wiese, mal bergauf, mal Schotter, mal querfeldein, mal linksrum, mal rechtsrum. Ich habe natürlich schon im Kopf auch meine Laufstrecken hier, aber meistens laufe ich los, habe so eine grobe Orientierung und entscheide dann ganz spontan, wo ich dann laufe, um einfach da ein bisschen Abwechslung auch für den Kopf freizubringen. Den Schützlingen, denen ich Trainingspläne schreibe, sage ich sogar manchmal, hey, heute lauft ihr mal ganz bewusst einfach mal 45 Minuten oder mal eine Stunde off-road, also komplett Wege verboten, einfach mal, um einen Bach drüber zu springen, über Bäume zu klettern, über Wiese zu laufen, einfach mal, um andere Muskelgruppen da zu aktivieren. Eine Progressivität bedeutet auch, dass natürlich Training im Laufe der Zeit angepasst werden muss. Das heißt, auch die Intensität, Umfänge, das gesamte Trainingsvolumen muss dann im Laufe der Zeit, im Laufe der Saison, aber auch im Laufe des Lebens gesteigert werden. Dann ein ganz wichtiges Prinzip ist das Prinzip Erholung, Belastung. Und ich würde sogar sagen, eigentlich fast das wichtigste Prinzip. Denn nur aus einem optimalen Verhältnis zwischen Erholung und Belastung holen wir ein optimales Training heraus. Ja, früher hat man immer gesagt, das neue Training muss in den Spuren des alten Trainings erfolgen. Das bedeutet, das darf also nicht zu lang, es sei denn, wenn ihr montags trainiert, dann macht es keinen Sinn, nächsten Montag wieder zu trainieren. Da ist einfach dass die Zeit zu lange hinweg. Also es muss im Prinzip der alte Trainingsreiz, der muss noch da sein und dieser Spur muss der neue Trainingsreiz erfolgen. Im Triathlon ist das relativ einfach durchzuführen, weil wir natürlich 3 Disziplinen haben. Auf der anderen Seite auch wiederum schwer, weil wir eben 3 Disziplinen haben und eben nur eine begrenzte Zeit und eine begrenzte Anzahl an Trainingstagen. Ein anderes Prinzip ist das Prinzip der Individualität und der Altersgemäßheit. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, dass wir in bestimmten Lebensabschnitten nur bestimmte Dinge trainieren können und trainieren sollen, ganz deutlich zu sehen, es macht keinen Sinn, da werdet ihr euch mir komplett sicherlich zustimmen, wenn man jetzt ein Vierjährigen zum Marathontraining bewegen würde. Genauso macht jetzt extensives HIIT-Training bei 90-Jährigen nicht unbedingt Sinn oder irgendwelche Response-Sprünge, weil einfach dann doch der Bewegungsapparat eines älteren Menschen so wenig belastbar ist, dass wir da Verletzungen provozieren. Auch die Individualität ist extrem wichtig. Das bedeutet, dass natürlich ich den Sportler da abholen muss, wo er steht, auch mit seinem Trainings, mit seinem Spaß, sage ich mal, genetischen Fähigkeiten. Es macht wenig Sinn, einen Fußballer zum Marathonlauf zu bewegen zu wollen, der zum Laufen gar keine Lust hat. Wohlgemerkt, ich kenne viele Fußballer, die exzellente Läufer sind. Und es macht auch keinen Sinn, einen Triathleten, der zwei linke Füße hat, dann zum Fußball bewegen zu wollen. Natürlich macht es Sinn, Fußball dann als Ausgleichssportart zu nehmen. Da bin ich ein ganz großer Freund davon. Gerade in der Offseason sage ich meinen Schützlingen, hey, schaut, dass ihr die drei Hauptsportarten Schwimmen, Radfahren, Laufen erstmal streicht und versucht wirklich mal spielerisch in andere Sportarten reinzuschnuppern. Ein weiteres ganz wichtiges Prinzip ist das Prinzip der Kontinuität. Das bedeutet einfach, Training macht Sinn. Ja, oder Training hat eigentlich den Hintergrund, dass wir das gesamte Jahr trainieren. Und ich denke da jetzt gerade an den Sprecher vom Ironman Alcudi am Wochenende, der wirklich so schon Worte gefunden hat, die mich persönlich, auch viele andere so im Herzen berührt haben. Er hat gemeint, wenn ihr jetzt auf die Strecke geht, dann genießt das Rennen und vor allen Dingen denkt an die vielen Trainingseinheiten, die ihr im Winter gemacht habt, mit der Lampe auf dem Kopf, im Schnee treiben, bei schlechten Bedingungen, alleine, mit schweren Beinen, im Hungerast. Und heute ist euer Tag, heute könnt ihr praktisch ernten. Und diese langen Einheiten, die werden von vielen gar nicht gesehen. Viele sehen auch im Spitzensport dann das Ergebnis am Wettkampftag, vielleicht bewundernde Blicke auf einem Blumenfeld, auf einen Gustav Iden oder auf einen Jan Frodeno. Aber was dahinter steckt, diese unzähligen Trainingsstunden, die alleine im Stillen absolviert werden, die bleiben meistens unentdeckt und auch unerwähnt. Aber die beinhalten das Prinzip eben der Kontinuität und das ist, wie gesagt, was ganz, ganz Wichtiges. Ja, eine ganz kleine Geschichte noch zum Training. Es geht ja nicht nur um das körperliche Training, sondern es geht natürlich auch um das Training des zum Beispiel des Immunsystems. Das könnt ihr auch trainieren und da gelten eigentlich fast die gleichen Trainingsprinzipien. Ich erwähne da immer den Saunagang, den berühmten, der einzelne Saunagang unterdrückt euer oder führt durch die Abkühlung zu einem riesigen Stress auf das Immunsystem. Und deswegen macht es absolut keinen Sinn, jetzt bei einem beginnenden Infekt oder bei einer beginnenden Erkältung sich in die Sauna zu begeben und vor allem abzukühlen. Die Wiederholung der einzelnen Saunagänge, die führt dann zur Anpassung und schlussendlich zu einem guten Immunsystem, wie gesagt, das ist nur ein Baustein des Immunsystems. Ich verweise da auch auf einen alten Podcast, wie ihr das Immunsystem stärken könnt. Ich persönlich, aber das ist keine Studie, das ist eine reine anekdotische Geschichte. Ich gehe seit einem Jahr regelmäßig hier in die Sauna und einmal wöchentlich und muss sagen, wie der Fels in der Brandung habe ich diesen Winter da gestanden, war selbst erstaunt über mich, weil ja doch in der Praxis viele, nahezu alle Erkältungskrankheiten reinspazieren und auch der Mundschutz da bei der Untersuchung abgenommen werden muss. Ein Großteil meiner Kollegen war dann doch mehrere Tage, teilweise Wochen auch krank, während ich da, ich glaube im Januar habe ich mal so ein kleines Halskratzen gehabt und ansonsten ging es mir da eigentlich super gut. Ja, kommen wir jetzt einfach zum Hauptthema, nämlich dem Zone-2-Training. Was hat das Zone-2-Training jetzt mit diesen ganzen Trainingsprinzipien zu tun? Ganz einfach, Training lebt, was ich oben schon gesagt habe, auch von der Variation. Und wir können eigentlich schlussendlich nur das trainieren oder das verbessern, was wir auch trainieren. Und wir haben ja verschiedene Trainingsanpassungen nötig. Ja, Trainingsanpassungen, Fettstoffwechsel, Muskulatur, Maximalkraft, Schnelligkeitsausdauer, Grundlagenausdauer. Und das können wir eben nur verbessern, indem wir das auch trainieren. Und dementsprechend sollte unser Training so akzentuiert sein, dass wir diese unterschiedlichen Trainingsinhalte antasten, sage ich mal. Und dementsprechend das Training variabel gestaltet werden soll. Und dafür gibt es in der Trainingsmethodik ganz, ganz viele verschiedene Ausdrücke. Ich schmeiße euch da mal ein paar in den Kopf. Ich fange da mal von dem niedrigsten Intensität an. Also erstmal im deutschen Vokabular spricht man auch oftmals vom regenerativen Training oder auch dann vom Schnelligkeitsausdauertraining. Das ist schon ein bisschen schneller. Und dann die wettkampfspezifische Ausdauer, die ist dann das i-Tüpfelchen oben drauf. Die sportliche Form eigentlich, die ist wie ein Hausbau. Ihr habt ein ganz breites Fundament, Mittelgeschoss und ein Dachgeschoss. Und es macht überhaupt keinen Sinn, mit dem Dachgeschoss anzufangen, weil ja, das würde auf dem Haus nicht halten. Ebenso macht es wenig Sinn, nur ein Grundgeschoss zu haben, ohne Dach und ohne Mittelgeschoss, weil das ist kein Haus, das ist halt nur ein Fundament. Aber je stabiler das Haus und je höher das Haus gebaut werden soll, desto stabiler soll dieses Fundament sein. Und das ist eben dann die Grundlagenausdauer. Aus der ehemaligen DDR drüben kommt eine andere Klassifikation. Da spricht man eher vom intensiven GA1, vom GA2-Training. Übrigens, das GA2-Training ist so definiert, dass es ein Training ist, das ihr mit maximaler Einstrengung ungefähr eine Stunde aufrechterhalten könnt. Also entspricht ungefähr einem 12-13 Kilometer Lauf. Ist also extrem intensiv. Ja, und das gilt für andere Sportarten ebenso. WSA-Training, also WSA ist das wettkampfspezifische Ausdauer, so dass die Schnelligkeit, die ganz oben drauf, so als Hausbau, als Oberbau drauf sitzt. Die Ruderer nutzen die Begriffe EXA, also extensives Ausdauertraining, INA, intensives Ausdauertraining. Und dann gibt's noch andere Begriffe wie Schwellentraining, Threshold-Training, V2-Max-Training. Dann gibt's das HIT, das LIT, also das High-Intensive Intervalltraining oder Low-Intensive Intervalltraining. Das sind alle Begriffe, die sind schön und gut. Schlussendlich habt ihr nur einen Körper, den ihr trainieren könnt. Und ganz, ganz wichtig ist zu wissen, ja, was läuft denn da im Körper ab? Und da gibt es, auch da verweise ich auf die Folge Laktattest. Es gibt unterm Strich eigentlich zwei Methoden, wie ihr eure Zonen bestimmen könnt. Das sind einmal die unblutigen Methoden. Ich sage da einfach mal jetzt Cooper-Test beispielsweise oder auch der FTP-Test. Ich sage mal so, der FTP-Test ist der Laktattest für Arme, weil ihr den jederzeit durchführen könnt. Der kostet euch nichts, hat aber einen ganz, ganz großen Haken. Ihr habt bei diesen maximalen Ausbelastungstests immer nur einen Anfangspunkt und einen Schlusspunkt. Ihr habt keinerlei Hinweise darauf, was zwischendrin abläuft. Es kann zum Beispiel sein, dass, also man weiß, dass eben, dass eher Untrainierte nahezu einen linearen Anstieg der Stoffwechselvorgänge haben, während jetzt Hochausdauertrainierte relativ nah an ihre Maximalgeschwindigkeit rangehen können, ohne jetzt in die Übersäuerung zu gehen, ohne jetzt den Stoffwechsel extrem beanspruchen zu müssen. Und deswegen sind dann Empfehlungen, die aus einem FTP-Test oder aus einem Maximaltest herausberufen, sehr willkürlich. Da wird zum Beispiel gesagt, okay, ihr müsst euer Grundlagentraining bei 60-70% des FTP-Wertes machen. Ja, das FTP-Wert ist übrigens die Wattzahl, die ihr mit maximaler Einstrengung eine Stunde aufrechterhalten könnt, adäquat dem GA2-Wert beim Laufen. Der Haken ist ja, wie gesagt, dann, wenn ihr sehr ausdauertrainiert seid, kann es durchaus sein, dass eure Grundlagenausdauer 80 bis maximal 85% am FTP-Wert dran ist. Ja, man kann sagen, wenn wir unsere Laktattests gemacht haben, also die besten ausdauertrainiertesten Laktatkurven, da hat die Laktatkurve eigentlich schon fast schon Knick gehabt und verdient eigentlich nicht das Wort Kurve. Die Leute sind so bis 83 bis 85% an ihre Maximalgeschwindigkeit herangekommen. Das entspricht sogar, die Maximalgeschwindigkeit ist ja noch nicht mal der FTP oder der V2-Max-Wert, der GA2-Wert, sondern sogar noch höher. Das heißt, ein Hochausdauertrainierter kann sicherlich bis zu 90% an den FTP-Wert rangehen. Und dementsprechend, wenn ihr dann eine pauschale Empfehlung habt, 70% Grundlage, dann kann das sein, dass das für einen Hochausdauertrainierten einfach viel zu wenig ist. Und deshalb empfehle ich euch, geht einmal, zumindest einmal im Jahr, zu einem erfahrenen Sportmediziner oder Sportwissenschaftler und lasst euch entweder die Sauerstoffaufnahme messen oder eben dann die Laktatkurve bestimmen. Denn so da, nur so habt ihr wirklich dann eine Aussage, was im Körper abläuft und könnt dann gezielt trainieren. Interessanterweise ist die Herzfrequenz, die ihr zu den einzelnen Trainingsbereichen habt, relativ konstant. Das heißt, wenn ihr eine Trainingsherzfrequenz zu einem bestimmten Laktatwert bekommt, mit dem könnt ihr eigentlich nahezu 4, 5, 10, 15 Jahre trainieren. Also ich trainiere jetzt momentan 5 Schläge weniger, als ich vor 30 Jahren trainiert habe im Grundlagenausdauerbereich. Das heißt, diese Werte sind eigentlich nahezu konstant. Einmal ein gescheiter Laktattest gemacht und damit könnt ihr ganz, ganz lange was damit anfangen. Aber, wie gesagt, da verweise ich auf die Folge Laktatwerte. Schaut, dass ihr wirklich jemanden habt, der nicht nur einfach euch mit irgendeinem billigen Laktatgerät relativ ungenau euren Wert bestimmt und dann die Werte in ein Computerprogramm eingebt und ihr dann mehrseitiges, tolles, buntes, gestützte Trainingsempfehlungen bekommt, sondern dass diese Trainingsempfehlungen wirklich individuell sind und fragt immer, hey Junge, wie viele Laktatkurven hast du schon gesehen, wie viele Sportler hast du schon beraten? Und ich sag mal, je mehr Laktatkurven gesehen wurden und je mehr Sportler beraten wurden und je genauer das Laktatgerät misst, desto besser ist die Aussage. Ich sage, lehne ich mal so weit heraus, dass ein erfahrener Sportwissenschaftler bestimmt 500 bis 1000 Kurven gesehen haben muss, um so langsam zu überblicken, in welche Richtung es geht. Über die Thematik individuelle Schwelle und Schwellen überhaupt, gibt es Schwellen, gibt es keine Schwellen, fixe Schwellen, da verweise ich, wie gesagt, auf die Folge Laktattest. Wen es interessiert, hört da nochmal rein. Ist auch eine Sache, die immer wieder groß diskutiert wird. Ja, jetzt Zone 2. Was ist Zone 2? Zone 2 wird dadurch definiert, durch ein, wie der Name schon sagt, es muss ja dann eine Zone 2 geben, muss auch eine Zone 1 geben. Und schlussendlich gibt es 5 Zonen, die eigentlich im großen Sinne den Bereichen extensive GR1, intensives GR1, Regeneration etc. entspricht. Definiert wird das Zone-2-Training mit einer Laktatobergrenze von 2,5 Millimol, also einer fixen Grenze. Ich bin auch ein Freund der fixen Grenze und ich finde Zone-2-Training richtig super und sehe das Ganze mit so einem ganz kleinen bisschen Schmunzeln, weil wir seit Jahren, also alle, die bei mir Laktattests gemacht haben, immer schon gesagt bekommen haben, hey, versucht bitte im Grundlagenausdauer möglichst viel aus der Zeit rauszuholen und dass ihr trotzdem noch sicher im Grundlagenausdauerbereich seid, also nicht im GA2-Bereich, und aber trotzdem möglichst intensiv zu sein, weil ihr könnt ja auch rein theoretisch, sage ich mal, 4, 5 Stunden im Sessel sitzen oder spazieren gehen. Da habt ihr auch einen gewissen Trainingseffekt, im Sessel sitzen vielleicht nicht, aber mal spazieren gehen. Aber ihr wollt ja aus der Zeit möglichst viel herausholen. Deswegen ist das Zone-2-Training super geeignet, um die Grundlage zu verbessern. Und warum müsst ihr die Grundlagen verbessern? Weil die Grundlage wichtig ist, um auch den Fettstoffwechsel zu verbessern. Ein reines Fettstoffwechseltraining macht keinen Sinn. Auch da verweise ich auf einen alten Podcast und auf eine Veröffentlichung, die ich im Triathlon-Magazin gehabt habe, Mythos Fettstoffwechseltraining. Es gibt keine Studie, die beweist, dass es einen positiven Effekt des Fettstoffwechseltrainings gibt. Im Gegenteil, viele Studien zeigen, wie schädlich ein reines nüchtern Training ist. Dass der Fettstoffwechsel, das Training des Fettstoffwechsels ist ganz, ganz wichtig tatsächlich, aber das läuft automatisch im Grundlagenausdauertraining mit ab. Also im Zone-2-Training wird der Fettstoffwechsel optimal trainiert. Schaut immer, verwechselt bitte nicht die absolute Fettoxidationsrate mit der relativen Fettoxidationsrate. Ja, die absolute Rate ist wirklich dann die bestimmte Menge, die in einer bestimmten Zeit durchgestoffwechselt wird. Die relative ist dann relativ zum Beispiel auf den Glukosestoffwechsel. Ja, natürlich ist es so, dass im ganz, ganz niedrigen Regenerationsbereich der Fettstoffwechsel nahezu 100% beträgt. Aber die absolute Rate, die absolute Oxidationsrate ist halt deutlich niedriger. Und nochmal, wie gesagt, ganz kleiner Satz zum nüchtern Training. Halte ich persönlich eigentlich für schädlich, weil ihr das Immunsystem extrem stresst. Den einzigen sinnvollen Kommentar habe ich wirklich in einem Gespräch beim Frühstück mit Sebastian Kienle gehört, der gesagt hat, okay, wir bauen nüchtern Training ganz gezielt hier und da mal ein, um wirklich den Körper nochmal extra zu stressen. Aber ich sag mal, wenn ihr das euch sowieso schon vom Training genug stresst, berufstätig seid, das nebenbei macht, hat in meinen Augen ein nüchtern Training da nichts verloren. Ja? Also, Man kann sagen, Zone-2-Training, tja, alter Hut, alter Schuh im neuen Gewand, was nicht bedeutet, dass es nicht sinnvoll ist. Ihr müsst im Zone-2, also im extensiven GA1-Bereich mit der Laktatobergrenze 2,5, sicherlich 70-80% eures gesamten Trainings absolvieren, gerade wenn ihr in einer Langzeitausdauersportart wie Triathlon seid. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen entführen können und Fragen geklärt. Solltet ihr weitere Fragen dazu haben, könnt ihr mich gern kontaktieren, mir auch gern E-Mails schreiben. E-Mails könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt. So nach 35 Folgen jetzt wird es langsam schwierig, wirklich essentielle neue Aspekte zu finden. Da war gerade das Zone-2-Training doch ein ganz dankbares Thema. Ja, ich habe euch versprochen, euch kurz nach Mallorca zu entführen. Wie gesagt, ich mache seit 35 Jahren jetzt selbst Triathlon und muss sagen, der 70.3 Mallorca war in Alcudia jetzt am vergangenen Wochenende einfach ein grandioses Rennen. Es war eine super Location. Die Bedingungen dort waren optimal. Es war nahezu windstill. Es waren morgens 16, 17 Grad. Im Laufe des Tages wurde es dann bis zu 24 Grad. Das Wasser war nahezu spiegelglatt. Draußen an der Wendeboje wurde es dann ein bisschen choppy. War aber für Meeresschwimmen wirklich perfekt. Der Einstieg, der Ausstieg im tollen, weichen Sand. Also ich sag mal, besser ging es nicht. Wechselzone war sehr, sehr lang. Es waren dann rund 500 Meter überhaupt zu laufen, bis man an die 3.800 Fahrräder gekommen ist. Ja, ihr hört richtig, es waren 3.800 Teilnehmer, also ein riesiges Starterfeld. Mein Fahrrad stand relativ am Anfang, so dass ich dann doch einen riesig langen Weg, fast einen halben Kilometer, mein Fahrrad zur Aufstiegslinie schieben musste und das gleich halt auch wieder zurück. Deshalb ist meine Wechselzeit oder meine Wechselzeiten zwar relativ zügig, aber doch nicht so zügig, wie es eigentlich von mir gewohnt war. Schwimmen lief gut, Radfahren lief noch besser, also in der Ebene 40, 41 war überhaupt kein Problem. Als schwerer Athlet hatte ich natürlich am Berg, musste ich auf meine Wattzahl achten, bin dann schön meine 320 Watt nach oben gestrampelt, einen tollen Downhill gefahren, es war grandios, durch geschlossene, gesperrte Ortschaften zu fahren, die normalerweise voll mediterraner im Verkehr sind, hat total Laune gemacht, auch die letzten 45 Kilometer dann Richtung Alcudia mit ein, zwei Stichen noch drin, liefen richtig gut und so dass ich da mit meiner Radzeit dann sehr, sehr zufrieden gewesen bin. Das Laufen lief dann inklusive eines Dixie-Stops eigentlich auch ganz gut und ja, bin dann als 17. meiner Gesamtklasse zufrieden ins Ziel gekommen. Ohne Dixie-Stop wären es dann noch ein paar Plätze besser gewesen, aber so war es halt einfach. Ich hatte euch ja gesagt, zu einer optimalen Startvorbereitung gehört halt nicht nur das Training, sondern auch die Vorbereitung des Gastrointestinaltraktes. Das ist mir dann nicht ganz so gelungen. Ich habe es aber im Vorfeld, wie gesagt, auch schon ein bisschen gemerkt und eigentlich auch fast schon ein bisschen angekündigt. Die tolle Überraschung war dann am nächsten Tag, als dann zur Slotvergabe Siegerehrung kam und dann die 45 Plätze vergeben wurden, die zur Qualifikation zur Weltmeisterschaften am 15. Dezember in Taupo, Neuseeland geführt haben. Und in meiner Altersklasse gab es schlussendlich 3 Plätze. Einige hatten sich schon qualifiziert, 2, 3 wollten nicht, so dass ich dann eigentlich vorhatte, gar nicht dort zu starten, weil es mir einfach terminlich sehr ungünstig liegt. Und als dann ja dann die Leute vor mir, diese ganze Euphorie, die da entstanden ist, als ich die gesehen habe und dann auch die Rührung mancher mit Tränen nach vorne gelaufen, dann dachte ich, ah, ich habe auch da so ergriffen, dass ich einfach gesagt, komm, irgendwie wirst du das Ding schon schaukeln, irgendwie wirst du schon organisieren können und habe mich dann entschlossen, als ich dann mein Name aufgerufen wurde, den Platz anzunehmen. Das heißt, meine Saison, die eigentlich als Saisonhöhepunkt den Frankfurter City Triathlon avisiert hatte, geht jetzt bis zum 15. Dezember. Die Reise ist gebucht, die Flüge sind fixiert. Hannes Hawaii Tours wird mich dort betreuen. Freue ich mich drauf. Tolles Team, immer zu empfehlen, mit Hannes zu reisen. Macht einfach immer Spaß. Wohlgemerkt, ich werde hier nicht gesponsert. Ist auch keine Schleichwerbung, sondern sage ich aus innerer Überzeugung heraus. Ja, das war's so für mich. Ich hoffe, ich habe euch da so ein bisschen entführen können, in was bei mir jetzt die letzten Wochen sich ereignet hat. Ich möchte auf diese Art und Weise auch 2 Triathlon-Kollegen hier noch motivieren. Das ist einmal der Jochen Damm, der eifrige Podcast-Hörer ist. Der ist jetzt gerade in der letzten Vorbereitung nach Hamburg in 2 Wochen zum Ironman. hat sich ein sehr frühes Ziel gesucht, war in keinem Trainingslager irgendwo im Süden gewesen, hat hier eisern sich durch die Kälte gekämpft, hat morgen nochmal einen langen Trainingstag und ja, da wünsche ich Jochen dir ganz, ganz viel Erfolg, viel Spaß. Denk dran, wir machen das aus Spaßgründen, genieß, dass du in der Lage bist, sowas zu machen. Und den anderen, den ich hier besonders grüßen möchte, ist den Marcel Kratzer, den wir gestern in Crailsheim durch, ich stand im Stau, ich dachte, wer fährt denn da so kreuz und quer zwischen den Autos souverän entlang? Und es war der Marcel gewesen, der dann wohl vor dem aufkommenden Regen nach Hause geflüchtet ist. Marcel startet in Rot und möchte hier seine gigantisch gute Zeit von letztem Jahr nochmal verbessern. Ich denke aber, dass wir davor nochmal einen Podcast haben, bevor es nach Rot geht. Aber auch andere treue Hörer, denen drücke ich den Daumen. Kraichgau kommt demnächst. Die Saison ist voll im Gange und ich drücke euch allen den Daumen. Ich hoffe, ich konnte euch mit einigen Trainingstipps und einigen sportmedizinischen Tipps ein bisschen helfen, eure Performance zu verbessern. Schaut, morgen wird es, glaube ich, besser vom Wetter her. Macht heute nochmal einen schönen Indoor-Tag, vielleicht ein bisschen Schwimmen, vielleicht ein bisschen Rollentraining. Ab morgen geht es dann wieder aufwärts. Genießt die aufkommende Saison und ja, bleibt einfach gesund. Und ich hoffe, wir sprechen uns fröhlich und froh in 3 bis 4 Wochen wieder. Bis dahin verbleibe ich als euer Christoph. Macht's gut. Ciao.